Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ja, grüß Gott. Hier ist der Wolfgang Matejka von Matejka & Partner Asset Management aus Wien.
Herr Matejka, es fällt einem ja fast schwer, sich in diesen Tagen auf das Thema Börse zu konzentrieren. Vermutlich hat jeder jemanden im Bekanntenkreis, der unmittelbar mit dem Thema Ukraine zu tun hat. Also bei mir ist das zumindest so. Es sind nervenaufreibende Nachrichten, die man da bekommt. Ein Vater, dessen junge Tochter in Kiew festhängt. Menschen, die versuchen, die wenigen Lebensmittel oder Medikamente dort zu ergattern und sich dann in Lebensgefahr begeben. Frauen und Kinder, die nach tagelang warten, dann endlich über die Grenze in die EU kommen. Ja, und abends sieht man das Ganze dann nochmal in den Tagesschauen dieser Welt, in den Brennpunkten. Genau. Die UNO-Vollversammlung verurteilt die Aggression Russlands gegen die Ukraine. Historisch. Ja, 141 Stimmen, auch wenn man sich nicht getraut hat, es so zu benennen, was es ist, Krieg. Was geht Ihnen diese Tage durch den Kopf, Herr Matejka?
Ja gut, wir haben jetzt uns den Stress fast schon angewöhnt, mit Pandemie und globalen Bedrohungsszenarien umzugehen. Das ist jetzt eine ganz neue Stufe einer solchen Betrachtungsweise. Kalt lässt das einen nicht, definitiv, und diesbezüglich ist man auch an seiner eigenen persönlichen Wahrnehmung immer gefordert, darauf Rücksicht zu nehmen, hier konzentriert und auch in gewisser Weise diszipliniert zu wirken, auch wenn es in einem drinnen ganz anders aussieht. Wir sind eigentlich auch verpflichtet, das zu tun. Unsere Berufe haben damit zu tun, die Informationen, die wir von der ganzen Welt eh schon immer sehr intensiv bekommen, aber jetzt noch direkter zu schichten, zu gewichten, zu überprüfen, zu analysieren. Also die Arbeit, die wird erstens nicht weniger und zweitens einmal um diese Facette im Bereich der Seriosität weitert, weil sich damit pauschal auseinanderzusetzen, wird auch in den Kapitalmärkten nicht möglich sein. Daher müssen wir einen guten Job machen, indem wir uns auch um das Thema kümmern.
Man muss sich ja schon fast spalten in seiner Persönlichkeit. Das Menschliche und diese echte Betroffenheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite das professionelle, rationale Herangehensweise an den Job. Wie schaffen Sie denn das? Auch in Tagen, in denen sich die Randbedingungen nicht nur jeden Moment ändern können, sondern das auch tun.
Ja, der Mensch ist ja Gott sei Dank oder leider in der Rolle, empathisch zu agieren, und das hat ihn auch dorthin gebracht am Planeten, wo er ist. Das heißt, er denkt wie andere oder versucht wie andere zu denken. Das ist, glaube ich, die Grundaufgabe in einem solchen Umfeld, wenn man aktiv sein möchte. Die andere Aufgabe, aber die sehe ich nicht wirklich so sehr, ist einfach die pauschale Reaktion, passiv alles Mögliche weg und es zu leugnen. Das wird nicht funktionieren. Also man muss empathisch so sein, man muss sich in irgendwelche Rollenbilder hineinbegeben, obwohl es bei manchen Rollen enorm schwer fällt, in die Rolle eines Putin zu schlüpfen, glaube ich, wird zwar viele versuchen, aber sie werden es nicht ganz schaffen, weil so unwahrscheinlich und unlogisch manche Aktionen sind. Aber man wird sich die Rolle der zumindest der Politik und auch der Wirtschaftstreibenden und der jeweiligen Unternehmen hineindenken müssen und damit die nächsten Schritte zumindest erwartbar oder in eine Wahrscheinlichkeit hineinbringen.
Sie waren ja schon vergangene Woche bei uns zu Gast in unserer Sondersendung und da hatten Sie gesagt, China ist der Profiteur dieser Entwicklung. Okay. Ist das jetzt eine Woche später, ist das auch noch so?
Ja, definitiv. Die Chinesen verhalten sich taktisch klug, halten den Ball im Spiel, ohne jetzt selbst im Tor stehen zu müssen. Und aus diesem Sicht heraus ist auch Russland an China weiterhin gebunden. Und die Entwicklung, die ich letzte Woche schon zumindest angedacht habe, hat sich bestätigt. Die Ties zu Russia sind enger geworden. Warum? Weil Russland diesen Verbündeten braucht. Jetzt melden sich auf der Welt noch ein paar Schurkenstaaten wie, Venezuela oder sogar Brasilien, Bolsonaro. Die spielen dann vielleicht eine Rolle, wenn die Oligarchen nicht mehr wissen, wohin sie müssen. Aber diesbezüglich ist China eigentlich noch immer the big player in the background. Und ich denke mal, dass China, was das betrifft, dann auch sehr schlau und klug mittlerweile die Mediatorrolle gegenüber der EU und den Amerikanern übernommen hat, sich punktweise mit Beruhigungsmeldungen ins Stück zurückzumelden. Das entspricht dem Rollenverständnis der Chinesen und die lassen dieses Rollenverständnis nicht aus.
In einem anderen Interview, was schon relativ lange zurückliegt, da hatten Sie formuliert, Anleger tanzen nicht mehr so dicht an der Tür, sondern blicken vorsichtig optimistisch nach vorne. Das war so in der Hochzeit der Pandemie vor dem zweiten Lockdown. Wir hatten damals geschaut auf das Jahr 2021. Ich fand das und finde das nach wie vor ein sehr starkes Wortbild. Heute vermutlich werden Sie anders formulieren. Getanzt wird nicht und der Platz an der Tür ist ja auch sehr, sehr eng geworden wieder.
Ja, die eine oder andere Tür wurde mittlerweile zugenagelt und andere müssen halt durchs Fenster. Aber die Situation damals war auf eine Entlastung der pandemischen Bedrückung in Verbindung mit einem doch weiterhin hohen Finanzierungsunterstützungsmodell in der EU zumindest aufgebaut. Und diese Finanzierung ist nach wie vor in place. Natürlich hat die Wirtschaft die Konjunkturerwartungen noch zurücknehmen müssen oder reduzieren müssen, weil eben jetzt diese Einflüsse aufgrund Rohstoffversorgung, Energiebedarf und die Unsicherheit, die aus dem heraus entsteht, gewachsen sind. Wir würden sicher gerne und lieber tanzen, aber ich denke mal, dass derzeit eigentlich die Situation ist, okay, den Battleground in der Ökonomie der Europäischen Union neu orientieren zu müssen. Und da gilt es einfach, diese Sektoren und Parameter, die dadurch am meisten beeinflusst wurden, der Banksektor, Energie und auch rohstoffabhängige Sektoren, zu objektivieren.
Über die Neuordnung, Chancen, Risiken werden wir gleich nochmal sprechen. Ich habe ein Thema, was immer wieder auch in der Vergangenheit aufgeploppt ist. Das ist die Zinsentwicklung der Notenbanken. Jetzt hören wir, Paul hat ja vor den entsprechenden Ausschüssen ausgesagt, heute ist ja die zweite Runde. Er plant jetzt wohl doch nur einen kleinen Zinsschritt. Ist das jetzt tatsächlich eine Meldung oder geht das unter im ukrainischen Kanonendonnern?
Nee, es ist schon eine Meldung. Es zeigt zumindest zwei unterschiedliche Herangehensweisen, die logischerweise geografisch bedingt sind. Die Fed sagt, hey cool, auch wenn, dann bleibe ich trotzdem konzentriert. Die EZB diesbezüglich hat ihre ohnehin vorher schon vermutete Passivität verstärkt und hat gesagt, hey cool, jetzt haben wir andere Themen, die wir behandeln müssen und wir brauchen jetzt einmal unsere EU-Solidarität, die ja als positiver Faktor aus dieser Krise sehr stark gewachsen ist. Das muss man auch erkennen. Die Fed wird es tun. Denn sonst würde sie unglaubwürdig sein und Schwäche zeigen gegenüber einer russischen Agitation, die auch geografisch von Amerika doch relativ weit entfernt ist, dass sie in geringerem Maße die Inflationsentwicklung in Amerika jetzt adressiert, ist zumindest ein Zugeständnis, dass sie macht. Also normalerweise müsste sie mehr machen. Der Grund ist der, die amerikanische Wirtschaft ist stärker durch den Inflationsanstieg im Konsumbereich getroffen. Die europäische Inflation ist es sehr stark durch die Rohstoffpreisanstiege und die Energiepreisanstiege. Die kannst du jetzt mit Zinsmaßnahmen relativ schwer knebeln. Die kannst du nur durch Konsumzurückhaltung aus der Inflation zurückbringen. Und das macht die Inflation durch den Preisanstieg eh selber. Das heißt, die Zinspolitik in der EU ist immer ein wenig angeschlagen oder angeknackst. In Amerika durch die sehr hohe Konsumlust, die in den vergangenen Monaten explodiert ist, wir denken an die Schecks, die ausgeteilt wurden während der Pandemie etc., ist der Inflationsanstieg natürlich durch andere Parameter, da ist Zins einer davon, leichter zu bekämpfen als in Europa.
Die Börse ist ja oft gnadenlos. Da gibt es dann solche Sprüche wie kaufen, wenn die Kanonen donnern, wenn das Blut in den Straßen fließt. Und alle, die
Ja,
das
es ist
mal
na ja.
gesagt haben oder die es zitiert haben, die würden sich am liebsten jetzt die Zunge abbeißen, kann ich mir vorstellen.
D'accord.
Aber Horaz hat ja schon gesagt, et semel emissum volat irrevocabile verbum. Einmal in Sand fliegt das Wort unwiderruflich dahin. Wie sieht denn Ihre Strategie momentan aus? Wie sichern Sie ab? Wo sehen Sie Chancen?
Nun gut, das Absichern hat sich durch diesen strukturellen Shakeout, weil man hat es ja in Wirklichkeit zu Beginn gar nicht glauben können und glauben wollen, dass die Kanone donnern. Das heißt, jede Absicherung hat eigentlich auf eine Abschreckungsstrategie ausgerichtet gewesen. Und einige, ich auch, waren teilweise abgesichert in dem Zusammenhang, haben allerdings dann nach dem ersten Schrecken mit Kriegsdrohung etc. vielleicht einen Teil der Absicherung gelöst und das andere Potenzial, was defensive Agitation betrifft, in Richtung einer Sektorallokation gedreht. Ich habe das auch so gemacht. Also Gewinne aus der Absicherung genommen und gesagt, okay, cool, jetzt müssen wir aufpassen bei den Banken, da braucht man nicht so wirklich direkt investiert sein. Bei den Versorgern müssen wir schauen, wer ist von den Osteuropa-Exporten oder Importen abhängig, die restliche Wirtschaft auf Impact, Rohstoffe und so weiter durchschütteln. Das heißt, wenn, dann war die Sektorallokation die aus meiner Sicht präferierte.
Wie flexibel sind Sie denn in Ihrer Strategie? Wie schnell sind Sie bereit, möglicherweise auch wieder umzuschwenken und zu reagieren auf die eine oder andere Entwicklung? Es ist ja alles
Ja,
möglich.
das ist schon sehr brutal. Man kann folgende Strategie eigentlich hier aussagen. Bei mir oder bei uns, da sind wir durchaus aktive Investoren und aktive Manager, versuchen hier die Entwicklungen frühzeitig zumindest zu analysieren, zu erkennen und dann darauf aufzubauen. Das gelingt jetzt nicht immer aufgrund der darunterliegenden Liquidität in den Märkten. Das heißt, man muss da schon vorausdenken. Jetzt kannst du einen Krieg nicht vorausdenken oder zumindest konnten wir das nicht. Wir sind auch überrascht worden davon. Jetzt kann man eigentlich nichts anderes machen, als die negativen Entwicklungen zu puffern. Man kann das auf der Derivativseite machen. Das tun wir auch, durch Einzelderivate-Positionen abzusichern. Und auf der anderen Seite auch die Investition durch Derivate-Positionen verstärken, weil in diesen Positionen kommst du am schnellsten hinein und hinaus, weil die darunterliegenden Optionsbörsen natürlich auch diese Basisliquidität durch die jeweiligen Kontraktgrößen zur Verfügung stellen. Also das ist ein Instrument, das wir sehr intensiv teilweise verwenden, um diese Allokation zu beschleunigen.
Wie sieht denn Ihr langfristiges Szenario aus? Wird sich die Welt und damit auch die Welt der Finanzen dauerhaft ändern?
Die Welt der Finanzen hat sich bereits geändert. Also wenn ich daran denke, was sich in Russland gerade abspielt, dann ist das in Wirklichkeit die finanzielle Atombombe, die da gezündet wurde. Sie müssen sich vorstellen, nicht nur die russische Börse ist geschlossen, sondern die Werte an dieser Börse sind de facto in Richtung Null unterwegs. MSCI und Russell haben die russischen Werte aus ihren Indizes verbannt und die werden mit 7. und 9. März mit Null aus diesen Indizes heraus bewertet. Und das ist etwas, was man sich an der russischen Börse vergegenwärtigen muss, wenn die dann wieder öffnet, weil die Indikationen deuten auf 80 bis 90% Minus in manchen. Lukoil hat eine Market Cap, glaube ich, gestern von 3 Milliarden nur mehr gehabt und die kommt von 70. Also das sind alles Zahlen und Daten, die für die russische Wirtschaft eine Katastrophe darstellen, die sich an den Finanzmärkten orientiert. Für die restlichen Finanzmärkte bedeutet es, dass die Allokation sich auf die nächsten 3 bis 5 Jahre ausrichten wird, in Abhängigkeit mit dem Fortschritt der Krise in der Ukraine und Russland. Ob beispielsweise Putin im Amt bleibt oder nicht, das wird jetzt diskutiert und das stellt die Parameter auf eine gewaltige Probe. Eines wird allerdings in jedem Fall stattfinden müssen, nämlich dass die Europäische Union ihrer doch sehr friedlichen Politik der letzten Jahre, die ein gewisses Sicherheitsbedürfnis schon automatisiert angenommen hat, eine neue Änderung zuführen wird müssen. Die Eigenversorgung mit Energie, die Eigenversorgung mit Rohstoffen, auch die Anstiege der Technologieinvestitionen, das wird politisch unterstützt sein müssen, sonst wird es in 2, 3 Jahren vielleicht wieder so eine Situation geben können und das darf nicht sein.
Lukoil, Market Cap jetzt bei 3 Milliarden, hatten Sie gesagt, von 70 kommen wir. Da sind wir
Ja.
mittendrin in einer Diskussion Wert und Preis. Da kommen die Schlaumeier und sagen, ja, da muss ich doch rein.
Ja, klar, nur darfst du nicht. Also es gibt sicher etliche Hedgefonds, die da jetzt rein wollen, aber die Welt sperrt das ab. Es wird am Ende zu einer Verstaatlichungsreihe in Russland führen müssen. Denn selbst den russischen Oligarchen, die das vielleicht lokal gerne machen würden, wird man das vielleicht nicht ganz gerne erlauben, sich da jetzt ihre Anteile ganz billig hineinzukaufen. Ich vermute mal, das ist jetzt eine private Vermutung, dass etliche Bereiche verstaatlicht werden.
Die finanzielle Atombombe ist gezündet. Dankeschön, Wolfgang
Ja,
Matejka. Alles Gute
gerne.
nach Wien.
Danke.
Börsenradio Network AG.